Servus zusammen und herzlich willkommen beim Stadtsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir im Stadtsgespräch Boris Schaber und ich bin live mit ihm verbunden mit der Sunshine Coast Australien. Er sitzt in Queensland und wird uns heute eine ganz spannende Geschichte, seine spannende Geschichte erzählen vom Rucksacktouristen, Surfer par excellence und einem One-Way-Ticket und $50 in der Tasche auf zu neuen Abenteuern, vor allem ausgelöst dadurch, dass er sagt, was immer er tut. Er fragt nach Gottes Stimme und will Gott darin hören. Er hat x Businesses aufgebaut und hat erlebt, dass sein Glaube an Gott trägt. Davon und von viel mehr wird uns heute erzählen Boris Schaber hier im Stadtsgespräch. Servus Boris.
Ja, jetzt grüß dich, Peter.
Es gibt so viele Besonderheiten, die heute sind. Zum einen, ich habe dich über Australien dazu geschaltet. Das ist ja dann doch am anderen Ende der Welt.
Kann man so sagen, ist richtig.
Ich war ja sehr versucht, die Sendung so einsteigen zu lassen, dass ich sage, hey, dank eurer hohen Einschaltquoten war es mir möglich, rüber zu fliegen, nur für dieses Gespräch. Und ich sitze jetzt am Pool zusammen mit Boris Schaber. Aber es glaubt mir halt keiner. Boris, ich habe mir überlegt, wie ich dich vorstelle. Bei dir ist es ja nicht nur der Beruf, sondern auch deine ganze Geschichte, die dich vorstellt. Aber bei Beruf ist es ja dermaßen Mehrzahl bei dir, weil du so viele Stationen hattest. Und ich mache jetzt mal so einen kleinen Rundumschlag und du ergänzt dann, falls ich was Wichtiges vergessen habe.
Ja, genau, fangen wir an.
Also, du bist Pionier, das kann man in jedem Fall sagen. Du bist Pionier, der im ganzen Bereich von Lifestyle und Sport tätig ist. Und da sind in deinen Stationen drin, dass du der Erste warst, der in Australien das Thema Einzelhandel und Kaffee verbunden hat, nämlich mit dem Boardstore Surf- und Espresso-Thema. Dann das ganze Thema Skateparks, wo du machst. Das heißt, du verkaufst das Angebot und hast verkauft. Wenn Leute sagen, sie wollen ein Skatepark machen, dann gibst du ihnen so ein Rundumpaket und kannst baukastenmäßig anbieten, einen Skatepark zu etablieren.
Ja.
Dann haben wir in deiner Vita drin stehen, dass du Australiens ersten vollklimatisierten Indoor-Skatepark hochgezogen hast. Mhm. Du bist CEO gewesen oder bist von Eternal Skateboards, von Skate 8, von Trinity Skateparks, von, und jetzt bin ich richtig neidisch, Stoker Coffee. Und Leute, man kriegt ihn hier nicht so leicht, aber wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt, Stoker Coffee zu probieren, dieser Brand ist so unglaublich. Es ist so lecker, so ein geiler Kaffee. Stallion Barbers, das heißt, irgendwann war dann plötzlich bei dir auch noch auf dem Schirm, Mensch, so Männer brauchen einen guten Barber. Und dann hast du einfach auch noch eine Kette an Barbershops hochgezogen. Und dann kommt Oddschool Consulting noch dazu, wo, wie ich es richtig verstanden habe, du gemerkt hast, boah, aus den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich eigentlich auch anderen Leuten eine Starthilfe geben.
Genau.
Welche wichtigen Sachen habe ich denn jetzt vergessen, Boris?
Ja gut, dass ich noch mit einer, manchmal fehlt mir da inzwischen das Deutsch, also mit einer Non-For-Profit-Jugend mit einer Mission gearbeitet habe, viele Jahre. Mhm. Dass wir dann auch eine ganze Reihe von Skateboard-Läden aufgezogen haben. Das hieß Board Store. Mhm. Ja, aber ansonsten schon gut reingepackt, ne? Sagen wir mal so.
Ist ja auch nicht sehr vielseitig, sondern sehr. Ihr fragt euch vielleicht, warum rede ich heute mit Boris, nur weil er so eine große Vita hat. Nee, Boris, deine Geschichte ist spannend. Und vor allem deswegen, weil am Anfang es ja niemand sich hätte ausdenken können, wo du heute stehst. Man könnte fast vom Tellerwäscher bis zum Millionär sagen, aber es ist mir ein bisschen zu abgegriffen.
Ja.
Aber Tellerwäscher ist auch nicht ganz richtig. Was du vor allem bist, ist begeisterter Surfer. Und als ich dich kennengelernt habe, du bist für mich so das Paradebeispiel eines Surfers gewesen. Und wenn ich recht informiert bin, hast du auch geschaut, dass du jeden Surfspot der Welt irgendwie mal besuchst oder zumindest die wichtigsten Wellen mal geritten bist. Ist das richtig?
Ist richtig. Ich hatte schon. Also ein Fach, was mich immer interessiert hat, war Erdkunde.
Ach.
Also natürlich Sport und Werken, ganz klar. Aber das einzige andere Fach da noch oben drauf war Erdkunde.
Okay.
Ich weiß noch, wo ich noch 12, 13, 14 war, hatte ich einen Poster an der Wand und ich hatte schon damals in dem Alter sicherlich fünf, sechs verschiedene Weltreisen aufgezeichnet. Aber es ging immer nur um Surfspots, also nichts war Inland. Aber ich habe damals schon in jungen Teenage-Jahren die Weltkarte studiert und mir Reisepläne gemacht. Aber wie gesagt, es war immer küstebezogen, immer wellenbezogen, obwohl ich damals ja noch überhaupt nicht wellenreiten konnte. Aber da war die Faszination war von ganz jungen Jahren da und Erdkunde und die Welt hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und es war irgendwie ganz in die Wiege gelegt.
Und dann hast du es auch angepackt und hast wirklich viele Surfspots der Welt besucht. Und du bist dann auch in diesem Zuge nach Australien gekommen. Und wenn ich recht weiß und mich erinnere, war deine Begeisterung für Australien im Vergleich gar nicht so sehr da, wie man meinen könnte.
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal in Australien, also ganz am Anfang auf Weltreise mit meinem Surfbrett und einem Rucksack war ich ein Jahr unterwegs und es war alles noch vor Internet, vor Online-Banking und ich hatte einfach 1000 Dollar Cash in der Tasche. Und in Australien, das hat mir gar nicht so zugehackt. Also ich wusste auch nicht viel über Australien, außer die wichtigsten Surfspots. Und ich habe halt gedacht, ah, ich fliege nach Brisbane rein und dann gehe ich nach Cairns hoch. Und habe ich so 6 Wochen lang geplant gehabt, ich fahre dann nach Darwin, nach Perth rüber, runter nach Melbourne. Aber das ist natürlich, das ist wie wenn man von Norwegen nach Sizilien fährt und dann rüber nach Portugal und dann noch nach Russland.
Ja,
Also
klar.
von der Größe her, ne, das habe ich dann also relativ schnell bleiben lassen. Ja, das Land. Ja, war ziemlich freaky. Ich weiß noch, ich habe dann getrampt viel und dann bin ich nach Cairns hochgefahren durch die Nacht und wir sind durch eine Feuerwand durchgefahren, weil rechts und links haben sie die Zucker, Sugarcane
Aha,
Fields,
Zuckerrohrfelder.
Zuckerrohrfelder
Fackelt.
abgefackelt.
Ja.
Dann habe ich gesagt, sag mal, wo sind wir hier? Und dann war ich mit so ein paar Österreichern an so einem Fluss und haben Krokodile angeschaut. Und dann sind wir an der Sandbank stecken geblieben und da waren überall Krokodile und dann, ah, es war alles. Es war interessant, aber jetzt nicht ein Ort, wo ich unbedingt leben musste. Ich habe das so abgehakt, als war mal interessant, aber naja,
Es ist anders gekommen, es
es
ist
ist
anders
anders gekommen,
gekommen.
genau.
Du bist ja dann nochmal nach Australien und es waren 50 Dollar in deinem Geldbeutel und ein One-Way-Ticket. Und jetzt wird's spannend. Erzähl uns doch mal die Geschichte. Wie kam es dazu, dass du nochmal nach Australien bist, zu dieser One-Way-Ticket-Sache? Und wie kam es dazu, dass du dann in Australien geblieben bist und deine Geschichte dorthin gewandert ist, wo sie jetzt ist? Ich weiß, du hast sie schon ein paar Mal erzählt, deswegen ich lass dich einfach mal gehen und unterbrech dann, wenn ich irgendwelche Verständnisfragen habe.
Ja, genau. Oder wenn ich zu sehr ausschweife. Also da muss man ein bisschen zurück. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hatte damit also von jung an mit Gott und der Bibel zu tun. Und habe dann meine Jugendjahre in der Nähe von Stuttgart verbracht und bin dann, habe eine Ausbildung als Sportlehrer gemacht, Sport und Werken. Und dann mein Zivildienst. Und dann nach dem Zivildienst bin ich auf Weltreise.
Ja.
Zu dem Unverständnis vieler um mich herum. Das war damals noch nicht so
Ja,
üblich.
gut, bürgerlich schwäbisch, Boris, das ist
Ja.
natürlich.
Da zahlst du ein Jahr nicht in Trendenei.
Genau, dann zahlt man nicht in die Rente rein, ganz genau, das ist die Denke hier.
Und am Anfang wollten 10 Leute mit, ne? Dann waren es 8, dann waren es 5 und schlussendlich bin ich halt allein los. Und inzwischen ist das ja gang und gäbe, dass man mal so ein Überbrückungsjahr macht. Aber damals in
War das
95
ein Novum?
war das noch nicht sehr
Ja.
üblich. Also da war ich doch der Einzige, der dann mal losgezogen ist. Dann habe ich meine Weltreise gemacht und dann habe ich während meiner Weltreise von einer christlichen Organisation gehört, die heißt Jugend mit einer Mission. Und die bieten 6-monatige Kurzvisitationen Bibelschulen an.
Okay.
Also kurz war schon mal attraktiv, weil ich nicht zu der studierte.
Aber Bibelschule,
ja, aber Bibelschule war gut und da hatte ich einfach das Gefühl, das liegt jetzt an. Also okay. Das ist jetzt das Richtige für mich.
Okay.
Und auf dieser Bibelschule macht man 3 Monate Theorieunterricht und dann 3 Monate Praxis, wo man in verschiedene Länder geht. Mhm. Und auf jeden Fall gab es dann eine Schule, eine 6-monatige Bibelschule speziell für Surfer.
Oh ja.
Und das hat mich natürlich angesprochen. Na klar. Und das war in Neuseeland. Ja, dann bin ich also nach meiner Weltreise heim, habe nochmal 3 Monate gearbeitet und Geld gespart und bin dann los nach Neuseeland. Während dieser Zeit in Neuseeland habe ich dann mitbekommen, dass sie eine neue Arbeit und eine neue Bibelschule für Surfer in Australien anfangen wollen.
Mhm.
Und noch nach Mitarbeitern suchen. Ja, und dann nach vielem Hin und Her hatte ich dann so das Gefühl, dass ich das machen soll. Mhm. Also als Christ glaubt man ja an Gebet und man glaubt an Führung.
Mhm.
Und da hatte ich halt das Gefühl, dass es dran ist für mich.
Mhm. Das heißt, du hast so ein inneres Bauchgefühl gehabt, so ein Drängen.
Genau.
Und das interessanterweise ja in ein Land, das eben nicht mehr die Nummer 1 auf deiner Karte war und viel gesehen hattest du ja.
Nein. Ja, also ich hatte kein Bedürfnis, nach Australien zurückzugehen,
okay.
Muss ich ehrlich sagen. Aber dieses innere
Drängen,
das war halt da und das konnte ich einfach nicht
abschütteln.
Ne, abschütteln, ja, ja, ne? Ja. Obwohl dann daheim wurde mir dann eine Lehrerstelle angeboten.
Also was gut Bürgerliches wäre möglich gewesen.
Also da ich hatte damals angekreuzt Bodensee Konstanz Realschule Teilzeitstelle, mhm, weil mein persönlicher Traum war, ein Snowboard- und Mountainbike-Laden in Konstanz aufzumachen.
Okay.
Also das war das ultimative Ziel. Also auch damals schon geschäftsorientiertes Denken. Die Lehrerstelle war eigentlich nur dafür da, mich mal durchzufinanzieren, bis der Laden läuft. Mhm. Also das war so der Traum,
mhm,
weil natürlich Snowboarden mir auch sehr am Herzen lag, Mountainbiken und mhm, alle, also diese ganzen Sportarten. Ja, und dann, während meiner Zeit in Neuseeland, kam plötzlich ein Fax meiner Mutter. Ne? Und damals hat man noch mit Fax miteinander geredet.
Falls jemand von euch nicht weiß, was ein Fax ist, Leute, googelt es einfach.
Ja,
ist aber nicht wichtig.
Nein, aber telefonieren war $5 pro Minute.
Boah, brutal.
Also $5 pro Minute und Geld hatte ich nicht. Also telefonieren ging nicht. Da hatte ich kein Geld für.
Also Fax.
Fax war das Modernste. So, und dann haben sie gesagt, oh, dir ist eine Lehrerstelle in Konstanz angeboten worden und so weiter. Und dann musste ich mich halt entscheiden, gehe ich nach Konstanz und mache einen auf Lehrer. Also gut bürgerlich, Beamtentum.
Und dein Traum.
Und den Laden aufmachen und alles. Oder gehe ich nach Australien und werde Mitarbeiter auf einer Bibelschule für Surfer. Und jetzt kommt natürlich der Knüller, wo es ehrenamtlich ist.
Aha.
Also unbezahlt.
Hm.
Also trete ich einen Job an in einem Land, wo ich nicht unbedingt sein will.
Und verdienst nichts.
Wo ich mich selber durchfinanzieren muss. Oder gehe ich nach Konstanz und mache einen auf Lehre und erfülle mir meinen Traum vom Business und mache einen Snowboard- und Mountainbike-Laden auf.
Oh.
Ja, also das war die Entscheidung. Aber schlussendlich konnte ich dieses Bauchgefühl einfach nicht loskriegen und habe mich dann entschieden, das durchzuziehen. Weil irgendwann war dann halt die Entscheidung, die große Frage, Peter, die irgendwann im Raum stand. Ja, also die grundlegende Frage war ja, wenn ich an Gott glaube und er existiert,
ja,
dann sollte ich ja auch das machen, wo ich das Gefühl habe,
was er sagt,
was ich machen soll.
Mhm, mhm.
Ja, weil ansonsten macht es ja, sagen wir mal, das an Gott glauben überhaupt keinen Sinn.
Ach, ich bin da sicher, viele Leute sind da ganz anderer Meinung als du. Da
Ach so.
Ist es ein nettes Add-on, aber der Gedanke, den halten wir fest, wenn Gott existiert und er wirklich zu uns spricht, dann wäre natürlich spannend, was passiert, wenn ich tue, was er sagt. Und das war offensichtlich für dich alles, ja, auf eine Karte setzen dann.
Ja, auf jeden Fall, weil die, wo ich das dann gemacht habe, das war daher kommt dieses One-Way-Ticket. Also ich hatte ein One-Way-Ticket nach Australien und ich hatte damals noch $50 in der Tasche. Und wie gesagt, das war halt vor Internet, vor Online-Banking. Und dann war ich an dem Ort in Australien noch nie und dann bin ich dort angekommen. Und dann habe ich erfahren, dass die Mitarbeiter pro Woche $50 für Unterkunft und Essen zahlen müssen. Also du musstest nicht nur, wurdest du nicht bezahlt,
So, du musst es
sondern
auch noch zahlen.
du musstest $50 pro Woche zahlen, damit du dort arbeiten
Hey,
durftest.
eine Woche war doch dann safe.
Ja, also die erste Woche.
Ohne Essen.
Genau. Und dann ging die Reise los. Also eine Reise, die natürlich ihre Herausforderungen hatte. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das ging auch nicht ohne Tränen und Frustration. Aber natürlich jetzt zurückblickend würde ich es für nichts in der Welt
Eintauschen. Ja,
eintauschen.
ja.
Also ganz klar. Aber dann bin ich hier angekommen, ja. Und ich wusste wirklich nicht, also A, hatte ich dann kein Geld, meine Eltern anzurufen. Die wussten eine ganze Zeit lang gar nicht, wo ich war.
Boah.
Oder hatten keine Telefonnummer. Ich hatte kein Geld. Und ein Heimflugticket hatte ich eh nicht. Also ich wusste dann auch gar nicht, wann oder wie ich. Und ich denke, daher kommt auch dieser Spruch oder das Wort Gottvertrauen. Ne? Das ist also alles, was
Ja,
ich hatte.
wow.
Da war eine gesunde Dosis notwendig.
Hey, lass uns beim Gottvertrauen und bei diesem Hören, was Gott sagt, bleiben, weil das ist spannend und das wird ja bei dir, man könnte sagen, auf die Spitze getrieben mit dem, was dann jetzt alles noch kommt. Wie ging das weiter mit diesem Hören, was Gott sagt? Ich weiß, bei YWAM, wo du dann tätig warst, ist das auch ein großer Teil von einer Message, die dort auch weitergegeben wird. Vertraue auf Gott, hör, was er dir sagt und übergib ihm deine Lebensplanung. Und wie ging das jetzt weiter, dass es dann auch zu diesen ganzen Businesses kam, in die du reinkamst? Denkt man jetzt bei einem jungen Surfer mit $50, die nach einer Woche verbraucht sind, nicht unbedingt.
Ja, das ist ja dann oft so, dass das alles so schrittweise geht, ne? Das passiert nicht von heute auf morgen und inzwischen bin ich auch keine Anfang 20 mehr, sondern der Fünfer ist gerade gekommen, also.
Leute, bitte nicht abschalten jetzt, nur weil es ein alter Mann ist. Bitte nicht abschalten. Zwei alte Männer unterhalten sich
Zwei alte
jetzt.
Männer, die sich schon lange kennen. Nein, es wurde nahezu schrittweise. Also sagen wir mal, dieses Gottvertrauen, das wächst ja dann auch Schritt für Schritt. Also ich erinnere mich an die ganz frühen Tage, wo ich dann wirklich für alles Mögliche dann Gott vertraut habe. Also es ging dann darum, oh, was gibt's da? Ich meine, ich habe hunderttausende Geschichten. Ich hatte dann nicht genug warme Kleidung, weil es war Winter und selbst es schneit nicht, aber es wird halt kühl, ne? Und ich kam halt gerade zurück aus Indonesien. Und dann habe ich keine warmen Klamotten gehabt, aber ich hatte auch kein Geld. Und dann bin ich halt einfach in so ein 24-Hour, also 24-Stunden-Supermarkt, in so einen riesen Supermarkt, 24 Stunden offen, habe dann gesagt, Gott, ich brauche warme Klamotten, ich brauche Socken und ich brauche einen Pulli, weil mir ist richtig kalt. Und ich werde jetzt einfach nicht gehen, bis du zu irgendjemand redest, der mir Geld gibt. Also betteln tue ich nicht, weil ich habe genug Gottvertrauen, dass du, you take care of me, also dass du nach mir
Du
schaust und
versorgst mich,
du
ja.
versorgst mich, du bist mein Versorger. Das heißt also nicht, dass ich hier irgendwo sitze und bettel, aber also da die Balance quasi zwischen betteln und Gottvertrauen. Und habe ich einfach gesagt, also gut, jetzt red mal, jetzt zeig mir mal, was du kannst. Weißt du, so in einer
Ja.
gesunden, jetzt nicht, dass ich ihn getestet habe, aber einfach in einer gesunden, so jetzt.
Na, man, du hattest ja auch keine andere Wahl.
Ja, heimfliegen kann ich auch nicht. Also jetzt zeig mir mal, wie das aussieht. Und dann war mir einfach, dann bin ich halt, vielleicht hilft da meine Logik oder mein Schwarz-Weiß-Denken, dann bin ich halt dorthin, wo man billig was kaufen kann. Und gesagt, also jetzt zeig mal. Und ich weiß noch, irgendwann 2 Uhr morgens ist dann einer zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich hab's Gefühl, ich sollte $20 geben. Das war dann morgens um 2 Uhr und dann weiß ich noch, dann habe ich mir einen Pulli und Socken gekauft. Und irgendwann hat mir jemand anders, dann wollte ich unbedingt, ich weiß es noch, dann wollte ich unbedingt so einen Surfanzug, weil das Wasser so kalt war, also mit langen Armen, langen Beinen und ich hatte keinen. Und dann hat mir jemand $80 gegeben, um einen zu kaufen. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich dann gebetet. Ich wollte also unbedingt einen Rip-Curl-Anzug. Also ich hatte ganz genaue Vorstellungen, was ich wollte. Und dann sind wir gefahren und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, Gott sagt, in dem Surfshop ist dein Anzug. Da habe ich gesagt, anhalten, anhalten. Das war nach der...
Was?
Und dann meine Freundin haben gesagt, wieso Anna, ich muss da rein, da ist mein Wetsuit. Also der Shop hat mein Wetsuit. Dann sind wir rein und Wetsuits sind teurer wie $80, speziell von Rip Curl. Und ich weiß noch, habe ich zu dem Verkäufer gesagt, hör ich zu, ich brauche ein Wetsuit, Größe Medium Rip Curl, so und so. Und für $80, dann habe ich gesagt, das haben wir nicht, haben wir nicht. Da habe ich gesagt, jetzt guck mal hinten, der muss hier irgendwo sein. Also da ist dieses...
Weil Gott hat es zu mir gesagt.
Genau, ich habe das nicht hinzugefügt.
Der hätte auch gedacht, du bist echt durch.
Genau.
Die Surfer.
Genau. Und dann bin ich rein und habe gesagt, nee, der muss hier sein. Er kam raus und sagte, ich habe keinen Witz. Habe ich gesagt, also jetzt kruschel nochmal alles durch. Ihr habt irgendwo ein Wetsuit, ein Rip Curl.
Für $80.
Für $80, 100%. Habe ich ihn nochmal hinten rausgeschickt und irgendwann kam er zurück und hat gesagt, ich weiß nicht, wo dieser Wetsuit war. Ich habe ihn unter 10 Kisten gefunden, kann schon für $80.
Was?
Also und so habe ich halt 100.000 Geschichten über die Jahre und die Journey oder die Reise war ja dann am Anfang ging es um, mir ist kalt, ich brauche Socken, dann ging es um Wetsuit und irgendwann habe ich gerade gesagt, Gott, also ich habe jetzt hier die Schnauze voll von dauernd Fahrrad fahren, wie wäre es mit einem Auto? Und habe ich angefangen, für ein Auto zu beten. Ne? Und irgendwann hatte ich ein Auto. Und also, weißt du, das wurde so langsam hat sich das gesteigert. Plötzlich habe ich nicht mehr für Socken gebetet, sondern es ging um ein Auto. Und irgendwann ging es nicht um ein Auto, aber das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Also das war so eine Journey. Und dein Gottvertrauen ist dann mit jedem Moment, ist es dann so gewachsen.
Weil du gemerkt hast, es hat gegriffen, es war so. Und trotzdem waren es crazy Geschichten. Und Leute, ich kenne Boris, wie er schon erwähnt, schon sehr lang. Und ich habe wirklich Dutzende dieser Geschichten von ihm gehört. Wir könnten dermaßen viele Sendungen draus machen. Das ist wirklich der Hammer. Boris, trotzdem jetzt die Frage, wie kam es denn dann dazu, dass du in diesen Business-Bereich eingestiegen bist und dann das Ding mit dem Boardstore und mit Trinity und mit Eternal losgetreten hast?
Also zur einen Seite, seit ich ein junger Kerl war, hat mich Business schon immer interessiert. Also ich war schon immer, ich habe auch... weiß das nicht, Skiausfahrten organisiert oder einen Bungee-Jumping-Trip organisiert oder irgendwelche Partys organisiert. Also es ging, ich habe immer irgendwie probiert, wenn mich was interessiert hat, wie kann ich das billig für mich selber gestalten? Na gut, dann mache ich halt ein Event raus. Mhm. Also da schon immer probiert, kreativ zu denken. Und ich denke, dass da das
in dich reingelegt
tief in mir drin seit jungen Jahren eigentlich. Und wie gesagt, für die Organisation, mit der ich gearbeitet habe, da war halt nie besonders viel Geld da. Und wir haben halt sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, speziell mit Jugendlichen, die eher Probleme bereitet haben. Und jetzt hier kein Klischee, aber viele von denen waren halt Skateboarders. Ja, dann haben wir halt angefangen mit Skateboardern zu arbeiten und dadurch, dass wir nie Geld hatten, habe ich dann irgendwann gesagt, wir müssen ein Geschäft anfangen. Ne? Und das Ziel von diesem Geschäft war, einen Fuß in die Industrie zu bekommen, aber auch um unsere Arbeit zu unterstützen finanziell. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann davon geträumt, ja, was wollen wir? Also wo gehen Skater hin? Und Skater wollen einfach in Skateshop. Und ich war ja genauso als Jugendlicher.
Ja, klar.
Ich bin halt immer zum Titus Grand oder in die Windsurf-Boutique nach Stuttgart. Und das war mein Zuhause. Also das war einfach mein Wohnzimmer. Da habe ich mich wohl gefühlt. Da waren die Leute, mit denen ich zusammen sein wollte.
Ja, auch der Lifestyle, all das. Ja.
Genau, und Videos schauen. Also so ganz typisch. Das war meine Welt. Ja, und dann haben wir unseren ersten Skateladen aufgemacht. Einfach ein Haum für Skater. Und obwohl wir da einer unter vielen waren, haben wir uns dann relativ schnell etabliert als ein richtig guter Shop. Wobei man auch wieder sagen muss, wir hatten ganz klare Richtlinien. Also die Musik, wo wir gespielt haben, war jetzt, sagen wir mal, mit unseren Values.
Ja, vereinbar.
Vereinbar.
Das heißt, es ging nicht um Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Genau, wir haben auch verschiedene Brands gar nicht verkauft, obwohl sie populär waren. Also wir haben da immer ganz klare Grenzen gezogen. Und trotzdem haben wir dann relativ schnell einen Status bekommen, so als der Skate-Shop bei uns. Mhm. Ja, und dann haben wir nochmal einen weiteren Skate-Shop aufgemacht, dann haben wir nochmal einen aufgemacht und irgendwann hatten wir dann ein paar Skate-Shops. Und im Hintergrund haben wir angefangen, unsere eigenen Skate-Marken zu gründen. Mhm. Und da haben wir angefangen, da kommt das Trinity Distribution rein, also ein Vertrieb. Und auch Leute zu sponsoren. Und wir haben dann aber auch relativ bekannte Marken aus Europa und Amerika nach Australien importiert und verkauft. Einfach weil die Leute, denen die Marken gehört haben, wir uns mit denen gut verstanden haben.
Klar, ist ja ein Geschäftsmodell. Also logisch, wenn die merken, genau, da wird genug Umsatz gemacht, dann lohnt sich dieses Business.
Ja. Und dann war halt auch immer wieder die Sache, dass ich denke mal, mein Freund Rob und ich, wir sind einfach auch vertrauenswürdig. Mhm. Und es ist halt auch gut angekommen in der Industrie, wo Vertrauen sehr klein geschrieben wird. Also die Surf- und Skate-Industrie ist jetzt nicht davon bekannt, dass, also vertrauenswürdig geht es da nicht zu.
Ne? Also die christlichen Werte, die du hattest, die wurden dann da geschätzt, weil man gemerkt hat, boah, der ist da zuverlässig. Und
genau, und dieses Ganze, lass dann ja ein Ja sein und dann nein, 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 das war halt, bei Rob und Boris wussten die Leute halt immer, wo sie dran sind, also auch in der Geschäftswelt. Ne? Und das wussten dann halt auch viele zu schätzen. Und wir haben auch immer unsere Rechnung pünktlich bezahlt und lauter solche Tugenden. Und da haben sie sich wohl gefühlt und deswegen haben wir dann schlussendlich auch ganz berühmte Skate-Marken, die wir vertrieben haben, die dann einfach auch zu uns rüber gewechselt sind. Mhm. Ja, und so sind wir dann zweischienig gefahren. Verkauf, aber auch Vertrieb. Und zum Beispiel, weißt, es gibt eine Geschichte, die für mich wirklich so ganz Beispiel ist. Ich in ganz frühen Jahren in Newcastle habe ich diesen Pro-Skater kennengelernt. Und ich habe immer gedacht, warum redet er mit mir? Ne? Man muss natürlich auch hinzufügen, dass ich nicht skaten kann und es auch nie gelernt habe. Also mein Geschäftspartner ist Skater, aber ich nicht. Und ich habe immer gedacht, warum wird sich so ein Pro-Skater mal jemals mit mir unterhalten? Mhm. Also hier ist dieser deutsche Surfer, was will der mit einem Pro-Skater? Und dann Jahre später haben wir den gesponsert mit unserer eigenen Firma. Und ich weiß noch, wie der mich anruft und sein Name bei mir im Telefon noch kommt. Da habe ich gesagt, wow, wie sich die Zeiten verändern. Ne? Plötzlich redet er mit mir. Und dem war es völlig egal, ob ich skate oder nicht. Er wollte einfach freie Produkte.
Da geht dann Business über alles. Genau. Wobei ich denke, eine gewisse Kredibilität hat schon eine Rolle gespielt. Es ist ja auch eine Szene, wo es um Kredibilität geht. Und die hast du ja mit diesem Action-Sportarten, die ja bei dir gelaufen sind und mit dem Surfer-Lifestyle und mit allem ja gehabt. Mhm. Und da ist ja das Skaten zumindest artverwandt, könnte man sagen.
Genau, und halt auch der Rob, mein Business-Partner.
Genau, der das gelebt hat.
Ja, der durch und durch Skater ist, ja, auf jeden Fall. Ja, und der Vertrieb, ja, das hat sich dann langsam aufgebaut und dann haben wir halt dann die ganzen großen Firmen auch verkauft und ja, unsere eigenen Marken dann auch Übersee verkauft. Und somit ist halt der Einfluss auf die Skate-Industrie auch sehr gewachsen und auch Einfluss auf Leute in der Industrie, die normalerweise relativ schwer zugänglich sind. Ne? Mhm. Also war eine interessante Journey.
Und dann kamen irgendwann die Skateparks dazu, die ihr angeboten habt. Das heißt, ihr habt selber einen für euch gebaut, weil ihr gemerkt habt, das wäre ja das Ding. Den ersten in Australien?
Den ersten klimatisierten. Mhm. Also Rob und ich sind immer nach Amerika, jedes Jahr auf Messen und so weiter. Und dann waren wir einmal in diesem Skatepark, in diesem Van Skatepark. Und der war inner Shopping Mall und zwar air-conditioned. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Rob, das müssen wir machen. Na, das
Ja
ist.
klar, in Australien, wenn es da bollen heiß
Ja,
ist.
besonders bei uns wird es ja so heiß, hat gesagt. Und das war dann so der Traum, Australiens ersten klimatisierten Skatepark, Indoor-Skatepark, und jetzt nicht irgendwie im Industriegebiet. Na, normalerweise sind so Skateparks immer irgendwo im Industriegebiet,
Am
besonders
Rande, ne? Ja,
Hallen-Skateparks.
ja,
Und ich
ja.
habe gesagt, wir müssen genau in die Stadt, wo die Shops sind, in eine Shopping Mall, das machen wir. Und ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Thema Gottvertrauen.
Ja.
Dann haben wir angefangen zu beten und irgendwann hat jemand gesagt, ich habe das Gefühl, das Gebäude, wo wir rein sollen, wird wie ein L sein. Und ganz hinten ist ein Riesenfenster, wo viel Licht reinkommt. Und rechts ist einfach eine große weiße Wand.
Sehr explizit.
Sehr explizit. Und dann habe ich wahrscheinlich 2 Jahre lang 100.000 Gebäude anguckt.
Und die haben alle nicht so ausgesehen.
Und die haben alle nicht so ausgehen. Und irgendwann bin ich in diesen, das ist so eine Outdoor Mall. Also nicht eine Indoor Mall, sondern, weißt, kennt man das in Deutschland auch, so eine Outdoor Mall. Also.
Kaum. Also ich kenne es wirklich von dir in Australien, als ich es dort gesehen habe. Aber hier sind Malls eher geschlossen. Ist
Indoor,
auch
ja, also
klar,
es war,
es regnet ja bei uns die ganze Zeit.
ja, also es ist so eine Outdoor Mall und die Miete war natürlich eine Sache, wo ich dachte habe, können wir uns mal nie leisten. Aber dann weiß ich das noch, dann sind wir rein und hinten links, es war wie ein L und hinten links war alles Glas und da kam so viel Licht rein. Und dann hat der Makler gesagt, und hier zieh mal halt eine große weiße Wand entlang, wo auch immer ihr die Wand haben wollt. Und dann wusste ich halt, das ist's. Aber ich meine, da waren wir dann wieder an der Entscheidung, wow, Gottvertrauen, Thema Gottvertrauen, alle, weil die Miete war 150.000 Dollar im Jahr,
Oh.
was damals vor über 10 Jahren für uns eine Menge Geld war. Und da waren wir dann schon schwer am Schlucken, ne? Weil das war dann schon eine Sache, die uns auch das Geschäft hätte kosten können. Aber schlussendlich haben wir das dann den Mietvertrag unterschrieben und sagen wir mal das gefühlte Wahnsinnsrisiko eingegangen. Jedem anderen, den ich schätze und da auch um Rat frage, hat gesagt, macht's nicht, macht's nicht. Also nicht eine Person, die ich gefragt habe, hat gesagt, das ist eine gute Idee,
Es
mach mal.
war unvernünftig. Es war unvernünftig,
Ja,
ja.
völlig, genauso wie damals mit dem One-Way-Ticket nach Australien fahren.
Ja,
Also
macht man
völlig
nicht.
unvernünftig, völlig viel Unverständnis und außer Rob und ich haben eigentlich alle gedacht, dass das keine gute Idee ist. Und Rob und ich selber haben auch gedacht, das ist keine gute Idee. Aber wieder dieses Bauchgefühl, ne? Das, was soll ich denn sagen? Also das so geleitet werden.
Und du hast gemerkt über die Jahre, dass dieses Bauchgefühl, dieses geleitet werden, Gottes Stimme ist, der dich auch in Position bringt für solche Sachen.
Absolut. Ich meine, ansonsten hätte ich sehr vieles nicht gemacht, ne? Weil es einfach keine gute Idee ist. Also auf Papier. Auf Papier macht es keinen Sinn. Aber so rückblickend ist so, ah ja, war gut. Ja.
Die Abenteuer, die du erlebt hast, die sind dann quasi aus diesem sich entscheiden zu vertrauen und diesen Weg zu gehen, diesem Bauchgefühl, dieser Stimme Gottes zu folgen. Boris, es könnte ja sein, jemand hört zu und sagt sich, Mensch, Gottes Stimme hören, das würde ich auch gern. Und das ist ja so ein bisschen auch in christlichen Kreisen so ein geflügeltes Wort, Gottes Stimme hören. Als erstes denkt man an eine donnernde Stimme aus dem Himmel, die dann sehr deutlich ist. Aber jetzt beschreibst du das als ein Bauchgefühl, als ein Drängen, als ein Ziehen, das auch unvernünftig sein kann, aber das dich nicht in Ruhe lässt. Wie würdest du denn jemand, der sagt, ich würde das gern auch mal probieren oder Gottes Stimme hören, wie würdest du dem einen Ratschlag geben, wie man in diesen Lebensstil Gott zu hören reinkommen kann?
Ja, also 2 Dinge. Zum einen sind wir alle sehr verschieden, ne, weil Gott uns sehr individuell geschaffen hat. Das heißt, nicht jeder hört Gott gleich. Aber ich weiß, dass Gott mit jedem von uns reden will. Also das ist sein Bedürfnis, das ist sein Verlangen.
Aber ist das nicht verrückt, wenn Gott wirklich Gott ist und so groß, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, dass er mit einem Boris Schaber oder sogar mit einem Peter Stadt sprechen möchte?
Ja, klar. Wobei es wiederum Sinn macht, wenn man überlegt, warum er uns geschaffen hat.
Warum hat er uns denn geschaffen?
Ja, um Gemeinschaft zu haben.
Wow, das ist ein revolutionärer Gedanke. Ich glaube, das haben viele so gar nicht auf dem Schirm, um Gemeinschaft mit ihm zu haben.
Genau, und vor dem Sündenfall waren wir ja auch ziemlich nah aneinander dran.
Mhm. Ne? In der Bibel steht, Gott ist spazieren gegangen genau, mit Adam und Eva.
Genau,
also, das ist schon sehr cool.
Aber ich glaube, dieses Bedürfnis ist nie weggegangen. Und ich glaube, dass er uns geschaffen hat, uns kennt und auch da kommunizieren will. Also die erste Sache, wo ich es Leuten sage, ist, kopier mich nicht, kopier niemand anders. Es gibt gewisse Prinzipien, die funktionieren oder die man beachten sollte, aber nicht kopieren, weil du musst für dich selber rausfinden, wie Gott mit dir redet. Ja. Also ich bin jetzt im Gegensatz zu dir, Peter, du kennst mich, ich bin kein Musiker. Ne? Ich kann nicht singen, ich liebe zwar deine Musik und ich liebe Hip-Hop, aber ich bin kein Musiker. Das heißt, wenn Leute sagen, wow, Gott spricht zu mir durch die Musik.
Durch Musik.
Ja, also muss ich sagen, für mich ist das ein Nullinger. Also überhaupt nicht.
Mhm. Ne? Was nicht dein Zugang ist. Ja.
Nein,
ja,
es ist verstehe. Einfach, ich singe nicht gern. Nee, es hat für mich, durch Musik hat Gott jetzt noch nie groß mit mir irgendwie gesprochen oder eine tiefere Beziehung etabliert oder irgendwas. Sondern bei mir sind es einfach eher andere Sachen. Ich bin vielleicht eher ein visueller Typ. Mhm. Und ja, also da nicht kopieren, das ist mal als erstes, sondern sich selber den Weg herausfinden, wie Gott mit dir kommunizieren will. Weil oft Leute sagen, ich höre Gott so und so. Mhm. Und dann probierst du es und es klappt nicht.
Du bist frustriert.
Und dann wirst du frustriert und dann sagst du, ja, das funktioniert ja gar nicht.
Ja, zum einen kommt man dann drauf, es ist Blödsinn, es gibt gar keinen Gott, der redet nicht mit mir. Oder ich bin offensichtlich nicht wert genug, dass er mit mir redet.
Genau.
Was beides eine furchtbare Antwort wäre.
Ja. Genau. Also da einfach relaxen und deinen eigenen Weg finden.
Aber wie fange ich an, Boris? Wie fange ich an? Wie starte ich das?
Probieren geht über Studieren. Also man muss ja, egal welchen, ob man jetzt einen neuen Sport anfängt oder ein neues Instrument, egal was man anfängt, am Anfang muss man einfach mal ein bisschen, so einfach wie es sich anhört, mal ein bisschen probieren. Und dann einfach, ich gucke halt Gott immer an als einen, mit dem ich hier so direkt reden kann. Dann sage Gott, so jetzt, ich weiß, du hast eine Meinung zu dem Thema, ich würde sie gern hören, wie machen wir das jetzt?
Okay, oh, sehr praktisch.
Also ich gehe die Sache sehr praktisch an. Und anstatt einfach zu beten und sagen, Gott, sprech zu mir, bete ich dann und sage, Gott, wie willst du zu mir reden über dieses Thema? Mhm. Also ich stelle Fragen. Ich fange an, Fragen zu stellen und sage, Gott, wie willst du zu mir über dieses Thema reden? Mhm. Wie willst du jetzt das bestätigen? Weil ich weiß, dass dir das wichtig ist, was ich jetzt entscheiden muss. Ich weiß das.
Wow.
Und jetzt willst du jemanden benutzen, der zu mir in mein Leben spricht. Soll es eine Bibelstelle sein? Soll es? Also es gibt ja 100.000 Möglichkeiten, einfach mal völlig offen zu sein und zu sagen, Gott, red mit mir, wie auch immer du willst. Mhm. Ohne dass ich jetzt quasi dir sag, wie du zu mir zu reden hast.
Ja, aber du startest das, indem du quasi betest und zu ihm sagst, ich bin offen.
Genau.
Ich lege dir das hin und jetzt bin ich auch gespannt, auf welchem Weg du das machen wirst.
Genau. Und das Wichtigste ist, ich bin offen für ein Ja oder ein Nein.
Ah, also auch das, was du nicht hören willst, genau, muss möglich
sein. Genau, weil das ist für mich einfach nur wieder logisch. Wenn ich sage, Gott, ich will jetzt deine Meinung, ja oder nein, aber ich bin nicht gewillt, ein Nein zu hören, dann brauche ich auch nicht beten.
Ja.
Also ich denke auch, so diese Herzenseinstellung muss da sein, damit es überhaupt Sinn macht, dass Gott überhaupt was sagt. Weil wenn du eh schon eine Entscheidung getroffen hast, ja, dann mach es einfach. Mhm. Ne, macht es Sinn?
Ja, aber dann tu nicht so, als würdest du ihn mit reinnehmen, das macht Sinn.
Dann tu nicht geistlich oder laden nicht ein, wenn du die Antwort eh nicht hören willst und du dich schon entschieden hast, ja, dann mach's halt. Also da muss schon eine gewisse Neutralität sein.
Ja, ja. Absolut.
Weil sonst kann ich ja auch seine Stimme nicht hören, wenn ich nicht gewollt bin, Nein zu hören.
Ja.
Oder ja, also egal wie rum. Dann wird es natürlich auch schwierig, da irgendwie einen Anstoß zu kriegen.
Klar. Jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben zum ersten dieses Vergleich dich nicht. Gott redet unterschiedlich. Und das zweite, sei bereit, auch wirklich zu hören, was er sagt, selbst dann, wenn es das ist, was du jetzt nicht präferiert hättest.
Genau, also selbst wenn er sagt, geh nach Australien und arbeite umsonst.
Ohne, dass du Geld im Geldbeutel jetzt schon hast.
Ohne, dass du Geld kriegst.
Ohne Grundkapital.
Genau, ohne Grundkapital, anstatt hier nach Konstanz hier und einen Snowboardladen aufmachen.
Hast du es denn jemals bereut, dass es nicht der Surfladen in Konstanz geworden ist und der Skateboardladen, Mountainbike-Laden?
Also die ersten 5, 6 Jahre schon.
Okay.
Also es hat schon eine Weile gedauert. Die ersten Jahre waren schon nicht einfach. Mhm. Und halt auch so von daheim weg. Und dann gab es kein Internet. Du konntest nie mit jemand reden. Und ich kannte hier ja auch niemand. Mhm. Ne? Und dann halt kein Geld. Und also es war schon zum Teil einsam und schwer. Ich weiß, einmal habe ich meine Mutter angerufen. Habe gesagt, das war nach 3 Jahren. Habe gesagt, Mama, gib mir Geld, ich will heim. Mhm. Zahl mir einen Flug. Ich habe keinen Bock mehr.
Mhm. Yeah.
Und dann weiß ich noch, dann hat meine Mutter gesagt, seit du 5 Jahre alt bist, hast du immer gesagt, ich will irgendwo wohnen, wo es warm ist, an der Sonne und am Meer. Jetzt wohnst du an der Sonne und am Meer und es ist warm und es ist immer noch nicht gut genug. Du bleibst, wo du bist.
Na super. Aber diese Erinnerung, die zeigt dir, wie groß dein Struggle war.
Ja, ja, also es war, also nur weil Gott irgendwas sagt, heißt ja nicht, dass das dann ein Selbstläufer ist. Also überhaupt nicht.
Ne? Ja, also Kämpfe hast du gehabt, ja, die ganzen Jahre über. Es waren nicht Selbstläufer. Es gab auch Rückschläge.
Ja, 100%.
Es gab auch Dramen und sehr schwierige Situationen. Das weiß ich von dir, sowohl geschäftlich als auch familiär, wo ihr schwierige Zeiten hattet. Finanziell sowieso in der ganzen Anfangsphase. Aber würdest du sagen, so unterm Strich, also du hast ja Gott dieses Vertrauen gegeben, du wirst mich versorgen. Hat sich das bewährt?
Ja, 100%. Also selbst nach all den Jahren, ich hatte jetzt hier gerade Halbzeit. Dieses Jahr ist Halbzeit für mich. Mein halbes Leben habe ich jetzt in Australien verbracht. Mhm. Und obwohl ich jetzt schon so lange hier bin, fahre ich immer noch manchmal entlang und denke, meine Güte. Mhm. Hier wohne ich, ne? Also dieses, wo ich als 5-Jähriger schon immer gesagt habe, ich will irgendwo wohnen, wo es warm ist mit Palmen. Mhm. Und, ja, da wohne ich halt. Jetzt nicht jeder hat dieses Bedürfnis. Aus irgendeinem Grund hatte ich das halt. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, wo das herkam, als Schwabe. War aber schon immer da, anscheinend. War schon immer da.
Ich glaube, ein paar Leute, die zuhören, die können sich das gut vorstellen. Also die sehen ja, das durchaus.
Aber bei mir war das halt schon irgendwie so immer so von Grund
da
auf
ich
da.
Hin.
Da gehöre ich hin. Und ich zwick mich schon manchmal und denke, meine Güte. Vorstellen, aber in den ersten Jahren konnte ich mir das nie richtig vorstellen, dass ich jemals, ne, wenn du nicht genug Geld hast, dir eine Jacke zu kaufen und hier nur mit dem Fahrrad fährst als mit 20-Jähriger, dann ist schwer vorstellbar, dass du irgendwann mal in deinem eigenen Haus wohnst.
Mhm. Ja.
Oder eine Familie ernähren kannst.
Ja.
Ne? Also das war natürlich schon auch Gedanken, wo du denkst, wie soll das jemals funktionieren? Ne?
Aber es hat funktioniert und du wohnst aber jetzt in einem Haus und genau. Du hast Familie, eine Neuseeländerin genau. Geheiratet, du hast 2 wunderbare Kinder, die auch begeistert Sport treiben, also von dem her.
Genau.
Und bist, keine Ahnung, gefühlt 10 Firmen später jetzt.
Genau, und das ist das Älterwerden ist ja so ein zweischneidiges Schwert, ne? Aber die eine Sache ist halt, du kannst so ein bisschen zurückblicken. Mhm. Und dieser Rückblick, das ist halt schön in dem Sinn, wo du sagen kannst, nee, man kann Gott vertrauen und er kennt unsere Bedürfnisse und er schaut nach uns. Und im Endeffekt, also ja, Psalm 37,4, he knows the desires of your heart. Also er kennt unsere Bedürfnisse im Herzen.
Tiefsten Sehnsüchte, ja.
Und er wird die uns auch geben. Aber auf Wegen oder Umwegen, wo wir das manchmal einfach nicht sehen können. Und deswegen, dann sind wir wieder bei dem Wort Gottvertrauen.
Ja.
Ich kann es jetzt hier nicht sehen, wie das jemals sich ausgeht, aber
ja,
ich vertraue einfach jetzt und nehme diesen nächsten Schritt.
Ja, ist so spannend, Boris. Ich glaube, ich darf das sagen. Im Moment arbeitest du völlig überraschend wieder als Lehrer.
Ja.
Das heißt, nach all dem ist jetzt eine Etappe, wo du wieder relativ regulär arbeitest als Lehrer in Australien, aber du spürst jetzt schon in deinem Bauch, da ist schon wieder die Geburt von etwas Neuem im Kommen.
Ja, also ich hätte nie gedacht, also ich bin jetzt gerade ein Jahr am Unterrichten und ich hätte nie gedacht, dass ich mal wieder am Unterrichten bin, wobei ich sagen muss, es ist das erste Mal, dass ich hier so richtig als Lehrer arbeite. Ich habe mal in Deutschland Krankheitsvertreter gemacht und auch in Australien mal Krankheitsvertreter. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich eigentlich richtig als Lehrer arbeite. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass der Tag mal kommt, aber hier sind wir, so ist's. Aber ich muss sagen, es passt auch. Also wir haben halt einige Businesses verkauft und durch Covid hat sich halt sehr viel sehr verändert. Mhm. Also gerade diese ganze Skatepark-Geschichte ist halt durch Covid, konnte man nicht reisen, ja, konnte man keine Skateparks ja bauen. Das heißt, das ganze Business ist
zum Erliegen gekommen.
Ja, absolut. Mhm. Ja, und dann hat sich halt irgendwann die Frage gestellt, was mache ich? Und dann muss ich sagen, muss ich meinem Vater jetzt mal recht geben. Lern was, Bursch, dann weißt du, was du hast. Ne? Also, da habe ich auf den Vater gehört.
Und so ist es jetzt.
Und so ist es jetzt gerade. Und ich musste 50 werden, um das zu erleben. Aber jetzt bin ich gerade dankbar, dass ich die Ausbildung hatte und darauf zurückgreifen konnte. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt.
Du bist aber mit Gott weiter im Gespräch drüber. Das heißt, wahrscheinlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, fragst du ihn auch schon wieder, was möchtest du mir sagen, wo soll es hingehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, wann ich dann höre und mitkrieg, was du dann als nächstes machen wirst. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil und wir hören die neuen Abenteuer des Boris Schaber in Australien oder sonst wo.
Oder sonst wer weiß wo, schon. Genau. Also, oder sonst wo. Genau. Wir sind ja hier nicht limitiert auf diese Insel.
Ja, wenn Gott was ganz anderes sagt, dann kann ja auch sein, Sibirien ist nächste Station. Da könnten wir vielleicht snowboarden. Ja,
also grundsätzlich sind wir für alles offen.
Das ist schön. Ne?
Und ich denke, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jetzt hier
Lehrer die Endstation ist.
Nee, wenn es so ist, auch gut. Mhm. Ne? Aber wenn, aber ich schwer vorstellbar. Mal schauen.
Schön.
Mal schauen, was kommt.
Deine Entspanntheit da und auch dein Gottvertrauen zu hören. Boris, in dem ganzen Gottvertrauen-Thema, in dem mit ihm reden, Gott ist ja in Jesus Mensch geworden und uns begegnet. In all den Jahren, was hast du erkannt, wer ist Jesus für dich?
Ja, eigentlich mehr oder weniger alles, was wert ist, sich hinzugeben. Ne? Ich bin um viele professionelle Sportler rum gewesen, brechen sich ein Bein, ne? Dann ist das weg. Covid kommt, Business weg. Ne? Wir hätten bei den Tokyo Olympics was aufbauen sollen. Covid kommt, boom, weg. Haben den größten Skatepark in der Southern Hemisphere gebaut. Kommt eine Seuche weg. Also es ist alles so vergänglich. Ne? Oder jetzt, wenn man älter wird, hast du irgendwelche Kumpels, dann kommt der Krebs und boom, weg. Ne? Und im Endeffekt ist Jesus wirklich die einzige Konstante, die immer gleich bleibt, die nicht wackelt, die konstant ist. Und das ist das Einzige in dieser crazy world, wo so vieles dauernd sich verändert. Das ist die einzige Konstante, auf die man sich verlassen kann.
Wow. Ja.
Und das ist Jesus für mich, also diese Konstante, wo egal, was um mich herum passiert, da ist einfach die Star.
Und deswegen hältst du an ihm auch fest.
Ja. An was willst du sonst festhalten?
Ja, ist so. Hey, Hammer, Boris, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für diesen kleinen Ausschnitt. Wir hätten, wie du eingangs gesagt hast, noch stundenlang weitermachen können, allein mit Beispielen. Und ich sage ganz herzlich Danke und wünsche dir ein gutes Hören, auch gerade für die nächste Etappe.
Ja.
Und euch da draußen, wenn euch das Hunger gemacht hat oder Sehnsucht gemacht hat, das auch zu erleben, dann kann ich euch nur dazu ermutigen, dieses Gespräch mit Gott mal zu suchen und dich ihm einfach hinzugeben und zu sagen, möchtest du mit mir reden? Ich bin gespannt, wie du es tun möchtest. Ich vergleiche mich nicht, aber ich bin auch bereit, das zu hören, was du sagst. Und da wünsche ich dir jetzt schon viel Segen dabei. Und so hoffe ich, dass auch das heutige Staatsgespräch dir gut gefallen hat. Wenn ja, gerne ein Abo dalassen, dann wirst du automatisch auch darüber informiert, wenn die nächste Sendung kommt. Die ist auch schon wieder in der Pipeline. It's going on and on and on. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich riesig. Und teilt doch auch gern diese Sendung mit anderen Leuten. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.